Listen.
Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung als wahrscheinlich die meisten der Fitnessszene oder Natural Bodybuilding Fitnessszene. Und zwar, ich denke, also viele sagen ja immer, der optimale Aufbau Körperfettanteil ist 10-15%. Und ich denke, das ist schon so eine Range, die wahrscheinlich im Durchschnitt für die meisten einen guten Anhaltspunkt darstellt, auf jeden Fall. Hingegen denke ich nicht, dass der KFV an sich bestimmend ist für die Leistung.
Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung, wie immer. Heute haben wir wieder einen Gast zugegen. Der Janis Kara ist am Start. Wer ihn noch nicht kennen sollte, es gibt ein kurzes Intro meinerseits. Janis ist WMBF Pro Natural Bodybuilder, vor allen Dingen Natural Bodybuilder, das sagt der Verband ja schon. Er ist Medizinstudent, ja. Er ist Coach und ganz wichtig, er ist Bodybuilder in der Off-Season, Improvement-Season, wie man das Ganze nun auch betiteln möchte, was auch unser heutiges Thema sein soll im Grundrahmen. Da werden wir einige Themen besprechen. Wir werden ein paar schauen, was Gaining Rates sinnvolle sind, Zeiträume, vielleicht ein bisschen über Minicuts reden. Vielleicht am Ende auch ein bisschen über wieder mentale Aspekte. Aber zuallererst mal möchte ich Janis herzlich willkommen heißen. Cool, dass du wieder am Start bist.
Danke.
Ist, glaube ich, ein Jahr her, dass du schon mal on warst. Hast du oder irgendwas hinzuzufügen zu deiner Introduction oder hat sich was geändert in der Zeit?
Nee, eigentlich gar nichts geändert, nee. Einfach, dass ich mit dem Studium halt vorgeschritten bin, jetzt bin ich im letzten Semester, also es geht langsam gegen Ende zu. Sonst eigentlich alles
alles gleich geblieben, ne? So schnell geht ein Jahr rum. Also Medizinstudium ist in den letzten Zügen sozusagen.
Exakt. Und bin ich auch froh, langsam.
Ja. Kann ich mir vorstellen. Aber hast du jetzt wieder so ein bisschen Arbeitszeiten, die wieder ein bisschen Bodybuilding befürwortender sind?
Also ich habe jetzt keine Arbeitszeiten mehr, weil ich nicht mehr arbeite, sondern einfach nur noch studiere. Wieder. Also war einfach das zweitletzte Jahr bei uns. In Deutschland ist das letzte Jahr, wo man arbeitet. Und ja, von dem her, jetzt wieder Studium. Und Studium ist halt relativ Bodybuilding-freundlich, denke ich. Weil kannst du halt easy selber einteilen, genügend schlafen und doch, auf jeden Fall viel besser.
Also bist du gerade von den Bedingungen her ist alles auf maximale Hypertrophie ausgerichtet, richtig? Also die Off-Season läuft.
Eigentlich schon, ja.
Ja?
Ja, absolut.
Wie ist das letzte Jahr sozusagen Off-Season-mäßig gelaufen, um so ein bisschen in das Thema einzusteigen bei dir?
Also ich muss sagen, es ist so, dass ich ja natürlich nicht jedes Jahr Wettkämpfe machen möchte generell. Und das einfach, weil ich mich verbessern möchte. Daher macht es auch Sinn, dass du halt möglichst lange in einem Überschuss bist, weil halt Muskelaufbau geht langsam. Vor allem in meinem Trainingsstadium, weil ich trainiere auch schon jetzt über 9 Jahre. Und nicht ganz 9 Jahre, doch. 9,5 Jahre sogar. Und dennoch habe ich jetzt eine Diät gestartet im September. Und bin immer noch dran. Aber es ist eben genau der Punkt, dass diese Diät nicht so eine klassische Hardcore-Diät ist oder Minicut, worüber wir gleich auch sprechen können gerne. Aber wie ist es so verlaufen insgesamt? Eigentlich relativ gut insgesamt. Ich habe gute Gains gemacht, vor allem bei der Brust. Ich habe viele Dinge gemerkt, wieso meine Brust am Anfang meiner Trainingskarriere so gut gewachsen ist und dann nicht mehr so gut. Hat verschiedene Gründe gehabt. Die Hamstrings habe ich jetzt erstmalig auch richtig zum Wachsen gebracht. Nach 9 Jahren ist auch recht gut. Also da bin ich jetzt seit irgendwie 3 Jahren intensiv dran, herauszufinden, was dort abgeht, wie man dort auch noch Gains macht. Und das habe ich jetzt langsam gecheckt. Also man sieht es tatsächlich optisch endlich. Und overall Schultern auch besser geworden, etc. Eins, was ich ein bisschen Probleme hatte, das ganze letzte Jahr mit den Knien. Immer wieder Schmerzen gehabt. Bin jetzt beim Physio mehrfach gewesen und das ist auch auf einem guten Weg. Aber sagen wir, bei den Quads waren die Bedingungen im letzten Jahr jetzt nicht unbedingt optimal. Ja.
Okay. Wäre aber auch
schon Gains gemacht.
Wäre aber auch nicht deine Priorität gewesen wahrscheinlich, oder? Von der Muskelpartie?
Nee, nicht unbedingt. Nee, nee, das schon nicht. Aber es ist halt trotzdem irgendwie, ja, es ist, kennst du vielleicht, wenn du halt irgendwas nicht voll trainieren kannst, es tut einfach weh, man. Die Seele tut dir weh. Weißt du, als Bodybuilder ist so, ah. Auch wenn du dort nicht den Fokus hast, du möchtest halt überall Gains machen. Bei einem Muskelgruppe mehr und bei den anderen ein bisschen weniger, ist okay, aber es muss vorwärts gehen, ne?
Definitiv. Das ist wie so ein Stachel in der Wunde halt, ne? Man, ja, sobald man nicht überall handlungsfähig ist, fühlt man sich, kommt man halt nicht so richtig voran halt, ne? Obwohl das natürlich eigentlich auch, ja, nicht so limitierend ist, wie man denkt.
Nee, meistens. Und es gehört ja auch dazu, denke ich. Und ich habe auch gemerkt, in der letzten Zeit gerade, ich habe mega lang immer wieder so, keine Ahnung, viele Gedanken dazu gemacht und viel zu viel mich darum, ja, gedanklich gekümmert. Und ich glaube, man muss zum Teil einfach akzeptieren, dass einfach gewisse Muskelgruppen aufgrund von eben Verletzungen oder irgendwelchen Schmerzen durch irgendwie Overuse halt eine Zeit lang nicht den Fokus darstellen können, und das ist auch okay so. Also ich denke, man muss da wie ein bisschen versuchen, sich selber da nicht fertig zu machen. Ja. Mhm. Weil das habe ich jetzt genug lang gemacht und habe gemerkt, das bringt nichts, und ein bisschen Vertrauen in den Körper haben, dass es wieder gut kommt. Schon schauen, was kann man tun, und einfach daran arbeiten, und ja, dann kommt es in der Regel auch gut. Braucht zum Teil einfach Zeit, und man ist halt ungeduldig und ein bisschen Geduld, sich wie immer wieder daran zu erinnern, dass es Zeit braucht, ja, dann fühlt man sich schon viel besser, denke ich, wenn man sich nicht so einen Kopf drum macht.
Ja, der geduldige Bodybuilder ist wahrscheinlich der produktivste Bodybuilder.
Ja.
Aber Geduld ist so ein Thema halt, ne? A, ist man so ein Charaktertyp, der geduldig ist, und wie ambitioniert ist man halt, ne? Und du bist ja sehr ambitioniert. Ich weiß noch, was, glaube ich, letztes Mal deine Ziele waren. Da können wir ja auch noch mal drauf zurückkommen. Da hat man keine Geduld. Da ist halt, will man halt vorankommen halt, ne? Weil man natürlich überlegt, was macht die Konkurrenz, ne? Was machen die gerade so?
Ja.
Ne? Man guckt links und rechts.
Ja. Das ist genau der Grund. Das ist einfach was. Und sich da nicht irgendwie so reinziehen zu lassen, diesen Konkurrenzgedanken, was machen die anderen? Und schau, der hat jetzt schon bessere Quads, und jetzt mache ich nicht mehr gute Fortschritte darin, so nicht verrückt machen lassen, weil ja, schlussendlich denkt man auch am Ende der Offseason oft, das habe ich zumindest das Gefühl, können wir gleich auch da einsteigen, dass ich mich anschaue und denke so, habe ich wirklich Gains gemacht? Ich weiß von der Trainingsleistung her und so, dass es eigentlich Gains gebracht haben muss, aber im Endeffekt weißt du es denn doch nicht. Und dann machst du eine Diät, und dann merkst du, wow, ist ein anderer Look. Mhm. Ja, ein bisschen Vertrauen in sich haben. Ich glaube, das ist schon etwas sehr Wichtiges.
Genau. Vertrauen in den Prozess und vielleicht auch in den Blueprint, den man sich halt als Plan gesetzt hat vielleicht. Und da können wir ja auch so ein bisschen vielleicht so ein bisschen in das Thema einsteigen, so ein bisschen thematisch. Mhm. Wie man oder was überhaupt eine sinnvolle Ausgangslage ist, seine Improvement, seine Off-Season überhaupt zu starten. Hast du da so ein, zwei Sachen, die dir in den Kopf kommen?
Exakt, ja. Doch, auf jeden Fall habe ich mir auch viel Gedanken dazu gemacht, gerade in den letzten halben bis Jahr. Ich hatte ein bisschen eine andere Meinung als wahrscheinlich die meisten in der Fitness-Szene oder Natural Bodybuilding-Fitness-Szene, und zwar, ich denke, also viele sagen ja immer, der optimale Aufbau, Körperfettanteil ist 10-15%. Und ich denke, das ist schon so eine Range, die wahrscheinlich im Durchschnitt für die meisten einen guten Anhaltspunkt darstellt, auf jeden Fall. Hingegen denke ich nicht, dass der KFA an sich bestimmend ist für die Leistung. Weil zum Beispiel, wenn du eine längere Diät gemacht hast, unabhängig von deinem KFA, den du dann hast, bist du einfach nicht in der optimalen Verfassung, um Leistung zu bringen, weil du halt immer noch von den negativen Konsequenzen betroffen bist von der Diät, die halt eine Zeit dauern, bis du wieder dich davon erholt hast. Und ich denke, es gibt auch Leute halt, die von Natur aus, also ich bin auch einer der Personen, ich hatte immer Mühe zum Essen eigentlich, also initial vor allem, habe es mir halt über die Jahre antrainiert, viel zu essen. Aber ich bin schon eigentlich von Natur aus recht lean. Und ich denke, es gibt viele Personen, die noch leaner sind, von Natur aus, sage ich mal, und die auch wirklich einen tiefen KFA absolut gut vertragen. Die haben keine Libido-Probleme, keine Lethargie, keine schlechte Laune etc., weil eben halt der KFV an sich, denke ich, ist nicht das, was diese ganzen Probleme mit sich bringt, sondern eigentlich der Prozess, dass du runtergehst. Wenn du mal unten bist, es gibt auch Leute, die von Natur aus einen KFV von 8%, 7% haben und die haben auch unter Umständen ein Top-Testo-Level. Top-Sättigung, keine Probleme damit. Und ich denke, deswegen muss man sich da schon ein bisschen auch bewusst sein, meiner Meinung nach, dass der Körperfettanteil von 10-15% nur so ein Durchschnittsbereich ist und dass es auch sehr gut sein kann, dass gewisse Leute halt wirklich höher gehen müssen, damit sie wirklich sich wohlfühlen, gute Leistungen bringen, Gesundheit etc., auch mental. Und gewisse Leute können halt easy auch weiter unten sein, beziehungsweise fühlen sich dann sogar wohler. Und ich bin meiner Meinung nach schon eine der Personen, die ein bisschen tiefer geht als die meisten. Ja, ich denke, das ist schon wichtig, dass man sich da schon sagt, schau, 10-15% für die meisten macht es Sinn, aber man muss es halt schon wieder individuell auch anschauen. Ja.
Also in deinem Fall sagst du jetzt, du könntest sozusagen auch leaner als 10% sozusagen starten, um sozusagen in den Prozess nach oben hochzugehen und würdest vom Anfang an auch sozusagen gute Ergebnisse produzieren, so aus deinen Erfahrungswerten mit dir selber.
Genau, weil was mich ja vor allem darauf bringt, ist, dass ich halt 2017 habe ich einen Wettkampf gemacht, aber das war ja gar nicht geplant. Also ich habe nicht geplant, einen Wettkampf zu machen. Den Entschluss, der kam etwa 2-3 Monate vorher, 2,5 Monate circa. Und ich habe da eine Diät gemacht, eine längere Diät, so wie ich es jetzt auch gemacht habe, mit einem relativ tiefen Defizit, mit dem Ziel halt, den Körperfett zu reduzieren, einfach wieder mal ein bisschen definierter zu werden, weil ich seit 2014 dort wurde ich ziemlich schnell fett danach, nach dem Wettkampf, aber in der Wettkampfdiät 2014 viele Fehler gemacht, danach viele Fehler gemacht und habe dann halt einen Körperfettanteil gehabt, der recht hoch war, also recht hoch, für mich recht hoch halt, irgendwie 15-17%. Und das hat mir nicht mehr gefallen. Ich dachte irgendwie so, nee, komm, jetzt ist genug. Ich möchte wieder wie früher aussehen, wie vor dem ersten Wettkampf. Da war ich nämlich leaner. Ich habe dann meine Diät gemacht und dann war ich in den USA bei Misha. Haben wir einen Dexascan gemacht. Ich habe so gedacht, was habe ich so? 10-11%. Und raus kamen 7,2. Und ich war da schon nicht mehr in der Diät. Ich habe da schon ein paar Monate wieder so ein bisschen Maintenance oder Aufbau schon gehabt wieder. Also ein Teil davon Maintenance, ein Teil davon Aufbau mit einem geringen Überschuss. Und ja, also ich denke, da hat sich für mich einfach gezeigt, dass der KFV an sich nicht das Problem ist, zumindest bei mir nicht in diesem KFV-Bereich. Und ja, und dementsprechend habe ich dann auch gemerkt, dass es diese Verknüpfung von Körperfettanteil und Leistung, ich denke nicht, dass man die wirklich 1:1 so machen kann, beziehungsweise dass die halt sehr individuell ist und deswegen unter Umständen gar nicht so eine große Aussagekraft hat.
Mhm. Ja. Interessant. Also, dass du, wie soll ich sagen, aber dass du sozusagen eine Regenerationsphase brauchst nach der letzten Diät oder für einen Wettkampfathleten danach, ist natürlich das, was du auch vorrangig genannt hast. Genau, das wäre halt auch das, was wahrscheinlich viel, viel wichtiger ist als der KFA, der danach in dieser Phase halt dann entsprechend aktuell ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was du anfangs meintest. Das kann bei dir 7% sein und es kann bei einem anderen Athleten vielleicht 12 sein und der kann auch auf 19 hochgehen im gleichen Fenster. Und das, na klar, je mehr Wettkampferfahrung man hat oder je mehr Diäten man gemacht hat, desto mehr Datenlage hat man natürlich für sich selber dazu und mehr Erfahrungswerte hat man natürlich dazu, weshalb du natürlich jetzt noch mehr Erfahrungswerte hast, was natürlich eine gute Ausgangslage ist dann für die entsprechend kommende Saison halt, ne?
Ja, und ich denke, es geht auch halt, man könnte mal jetzt diskutieren, ja schau, okay, du könntest mit 7% gut aufbauen. Und wieso sollst du auf 7% gehen? Oder wieso solltest du auf 17% gehen? Da kann man auch ja sich Gedanken darüber machen, auch wenn du es kannst, was ist der Vorteil von einem höheren oder einem tieferen Körperfettanteil? Wenn wir jetzt mal sagen, wir reden jetzt von irgendwie 7-11% oder vom Bereich von 16-21% so grob. Weil das mit den normalen Bereich, der für die meisten wahrscheinlich optimal ist, aber nicht für jeden, hat man da ausklammern. Ich denke, beim tiefen Körperfettanteil hast du halt den Vorteil, dass du für den nächsten Wettkampf halt schon auf einem tiefen Level bist und gar nicht mehr so tief runtergehen musst. Deswegen auch weniger lange Diäten musst. Und durch das, dass du weniger lange Diäten musst und weniger hart Diäten musst, ist halt auch die Chance größer, dass du dann dich währenddessen besser fühlst, bessere Leistung hast, deine Muskelmasse besser erhalten kannst. Plus, du bist halt noch insgesamt, zumindest bei mir, ist es noch recht ein großer Einflussfaktor. Ich bin auch viel motivierter, wenn ich mich im Spiegel ansehe und die Fortschritte auch dann sehe. Ich sehe die Fortschritte dann wirklich, wenn ich so tief bin, und fühle mich trotzdem gut. Hingegen beim höheren Körperfettanteil hast du halt auch gewisse Vorteile. Zum einen halt bei gewissen Leuten ist es halt mit der Sättigung ein Problem, wobei das kann man eben auch als Argument gegen den hohen Körperfettanteil sehen, weil bei mir zum Beispiel ist es halt so, dass wenn ich auf dem Körperfettanteil, ich war jetzt letztens bei in der USA wieder und habe dann auch einen Dexascan gemacht, dort war ich glaube so 103, 104 Kilogramm und war bei 15,7%. Und an dem Punkt, wenn ich so einen Körperfettanteil habe, ich muss täglich kämpfen mit dem Essen. Ich muss mich wirklich zwingen, das Zeug zu essen. Ich esse dann auch halt viel weniger Gemüse und Früchte. Ich versuche dann immer noch ein gewisses Grundlevel, aber es ist schwierig, weil ich mag einfach die Kalorien nicht reindrücken, aber ich brauche den Überschuss, um aufzubauen oder um effektiv aufzubauen, sage ich mal. Vor allem in meinem Stadium ist es halt immer noch ein bisschen wichtiger, dass du auch wirklich in einem Kalorienplus bist oder zumindest auf Maintenance, um aufzubauen. Und ja, dann denke ich, für mich zumindest ist es halt dann einfach zu sagen, wenn ich tiefer bin, muss ich auch nicht mehr so die Nahrung in mich reinzwingen. Ich habe kein Hungerproblem, ich bin nicht irgendwie am Hungern oder so, weil das ist dann ein Indikator, dass dieser Körperfettanteil doch nicht unbedingt für dich optimal ist, vielleicht. Was auch wieder Stress bedeutet für dich und dann auch, ja, wenn du Hunger hast die ganze Zeit, es kann verschiedene Ursachen haben, aber sagen wir mal, es ist wirklich wegen dem Körperfett und so, beziehungsweise oder auch wegen der Phase, die du zuvor hattest, ist nicht optimal. Ja. Und ja, für mich ist es dann viel easier, die Kalorien dann reinzubekommen, wenn ich ein bisschen tiefer bin. Ich habe auch ein bisschen mehr Hunger. Ja. Auch nicht extrem viel Hunger. Auch da muss ich mich zwingen. Ab so 3 Monate Off-Season beginnt das ziemlich schnell mal. Vielleicht kennst du es, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Definitiv.
Es geht so schnell. Nach der Diät bist du so, freust du dich auf das Essen extrem. Es geht vielleicht einen Monat, zwei. Und danach ist es wieder so, oh nein. Also dann denkst du auch, ja, kann dann Kartoffel gar nicht mehr essen, weil
keine Chance.
Ja, dann die restlichen Kalorien des Tages habe ich dann keine Chance mehr, die reinzubekommen. Oder verpasst mal eine Mahlzeit, beziehungsweise hast keine Zeit, irgendwie in einem gewissen Abstand zu essen. Ich habe jetzt die Abstände nicht exakt geplant, aber so grob halt die 3-4 Mal esse ich halt am Tag. Und wenn du mal irgendwas zu tun hast, irgendwann mal weg bist, dann hast du irgendwie nichts am Mittag. Und dann das Ganze am Abend noch reinzuschaufeln, ist halt. Oh.
Dann hat man das halt schon wieder genau ein Meal verloren, dann muss man sich das noch reinprügeln, dann schläft man schlechter. Ja. Das ist halt so eine Negativkaskade, die sich dann so weiterführt.
Ja.
Und ich kenne das Gefühl, wenn man halt aus einer Diät rauskommt oder vielleicht aus einem Minicut rauskommt, denkt man, oh, und jetzt jeden Tag 500 Gramm Cereals, das The Good Life und so, macht richtig Spaß und so. Und irgendwann kannst du halt die auch nicht mehr sehen. Und dieser, finde ich halt sehr interessant, dass du das sagst, dass du bei einem niedrigeren KFA und dadurch natürlich auch niedrigem Körpergewicht weniger essen musst und dieser sinkende Hunger, also dieser Adaptionswiderstand ja quasi, ist auch so etwas, wo so etwas aus meiner Erfahrung heraus, ich habe das sozusagen mit meiner Bewegung. Vom Jahr war es halt noch so, dass ich halt viel mehr Personal Trainings gemacht habe. Mittlerweile mache ich halt viel mehr am Schreibtisch und habe halt meine Schritte viel, viel niedriger. Und ich kann jetzt halt mit 3300 Kalorien eine wunderbare Gaining Rate fahren für mich. Ja, und ich muss halt auch nicht mehr so viel essen, weil es ist das Gleiche, wie du auch gesagt hast. Gemüse, true story, ich esse nicht genug Gemüse, bin ich ganz ehrlich so, weil ich krieg's halt nicht rein. Ich muss mir halt Shakes machen, die mixen und dann trinken. Ist halt auch so ein Faktor, den die meisten wahrscheinlich jetzt vielleicht das erste Mal sich so vor Augen rufen und sagen, ja, okay, klar, mehr essen heißt ja auch nicht immer, dass das besser ist, weil ich dann sozusagen mehr zunehme. Es ist ja auch immer ein Kostenfaktor zu essen. Also in dem Sinne Verdauung und so weiter, Zeit, Geld natürlich auch. Finde ich eine sehr, sehr interessante Perspektive, auch für die Zuhörer wahrscheinlich.
Ja, und ich habe dann auch, wie du sagst, eben hast du eine Mahlzeit dann nicht gehabt, dann musst du am Abend das reinzwingen, dann hast du so einen vollen Magen, dass du dich erstens nicht wohlfühlst, eben eventuell nicht gut einschlafen kannst, schlecht schläfst und dann eventuell auch noch sogar ein bisschen so Sodbrennen kriegst, wenn du danach abliegst mit so einem vollen Magen, das ist einfach irgendwie, und dann am nächsten Tag hast du auch nicht, am Morgen hast du auch weniger Hunger, weil du ja gerade am Abend zuvor so viel reingestopft hast. Dann beginnt das Spiel wieder von vorne, dann musst du wieder dich zwingen, aber trotzdem in der ersten Mahlzeit viel zu essen, dann es ist immer so ein Kampf jeden Tag und ich denke, man muss auch auf die lange Sicht das Ganze sehen, wenn man das wirklich jahrzehntelang machen will, was ich machen möchte, dann musst du auch denken, dass das halt wichtig ist, dass du genügend Gemüse isst, genügend Ballaststoffe zu dir nimmst, etc. Wenn das halt die ganze Zeit nicht der Fall ist, weil du ein bisschen zu hohem Körperfett bist, der den Hunger komplett nimmt. Also ich habe auch immer noch, also ich sage auch, wenn ich im Tieferen bin, ich habe immer noch das Problem, das Zeug reinzubekommen, aber halt deutlich weniger.
Ja. Definitiv. Wenn wir das Ganze jetzt mal einfach so in dem Thema Zeit sehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt so mein Körperfettanteil wahrscheinlich gefunden, so mit dem ich produktiv starten kann, da funktioniere ich gut. Alle Faktoren, die wir eben besprochen haben, sehen da positiv aus von der Tendenz. Womit sollte denn überhaupt jemand rechnen? Nehmen wir mal so einen Athleten, der jetzt schon aus der Newbie-Phase heraus ist und sagt, ich will jetzt wirklich noch mal aufs nächste Level kommen, vielleicht meinen ersten Wettkampf machen. Wie lange sollte dieser Mensch einplanen oder was sind so Faktoren, die er sich vor Augen rufen sollte für seine komplette Offseason bis zum nächsten Wettkampf von Zeitfenster?
Es kommt halt darauf an, ob du schon mal einen Wettkampf gemacht hast und auf was du für ein Level du bist. Also wir müssen da, ich glaube, wir müssen da wie ein Beispiel finden, um da wirklich auch produktiv darüber diskutieren zu können, weil sonst ist die, es ist schon recht unterschiedlich. Sagen wir, können zum Beispiel jetzt mich nehmen, weil ich weiß einfach bei mir, wie es genau war.
Machen wir.
Ich habe meinen ersten Wettkampf gemacht mit nach 4 Jahren Training bei der Juniorenklasse. Habe da, wie gesagt, recht viel falsch gemacht für den Wettkampf. Mein Körperfett war auch nicht auf dem Level, den ich haben wollte. Muskelmasse habe ich auch sau viel verloren etc. Aber mal abgesehen davon, denke ich, dass diese Zeit von 4 Jahren bei einer entsprechenden Genetik und ich bei mir war es halt auch so, dass ich halt nebst der Genetik offensichtlich, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht WNBF Pro geworden, auch halt von Anfang an zwar auch im Training nicht optimal trainiert habe, aber relativ optimal, weil ich hatte halt ein paar Jungs, die ich kennengelernt habe. Lutz war das, der eine und Martin, die waren zwar nicht Bodybuilder, aber die haben mir halt so Grunddinge beigebracht, wie eben sinnvoll zu squatten, sinnvoll zu deadliften, einfach so die Grundpfeiler halt. Nicht so, ich habe nicht rumgepumpt, wie blöd, die ganze Zeit am Anfang. Ich habe auch zwar die ersten 5-6 Monate nicht wirklich Beine trainiert, also irgendwie einmal pro Woche Beinstrecke, aber das war's. Aber dann habe ich auch begonnen, die Beine richtig zu trainieren. Und habe relativ von Anfang an, so nach ein paar Monaten schon, habe ich mich dann auch um die Ernährung gekümmert. Auch da habe ich nicht getrackt, aber ich habe zumindest geschaut, dass meine Protein-Count, sage ich mal, über den Tag genügend hoch war, auf etwa 200 Gramm plus. Und habe mir das einfach im Kopf zusammengerechnet und habe versucht, viel zu essen. Also ich habe da quasi schon auf die Ernährung ein bisschen geachtet, habe einen Kalorienüberschuss, genügend Protein und habe halbwegs sinnvoll trainiert, oder? Und dann noch die Genetik und dann 4 Jahre. Also so lange hat es gebraucht und das war auch das Früheste, was ich jetzt zum Beispiel den Leuten auch empfehlen würde für einen Wettkampf. Also lasst euch Zeit, weil es bringt gar nichts, wenn ihr dann eine Diät macht und dann aussieht wie ein Flunder. So, ja, weil es passiert einfach schnell. Und auch bei mir, wenn ich die Fotos ansehe, das ist krass der Unterschied. Ich denke, dachte mir dann so, ich hätte nicht gedacht, dass, weil man denkt immer, man hat viel mehr Muskelmasse, als man hat. Wenn man nicht mal eine richtige Diät gemacht hat, wo man richtig tief runtergeht, auch wenn man keine Muskelmasse verliert, wirklich, man hat nicht so viele Muskeln, wie man denkt. Und wenn man dann nicht zufrieden ist, ist halt nicht cool, weil das ist so eine Belastung, so ein Stress und dann mit dem Endergebnis nicht richtig zufrieden zu sein, weil die Platzierung ist sowieso, wenn jemand Besseres kommt, dann ist er besser als du. Das kannst du nicht beeinflussen. Aber was du beeinflussen kannst, ist, wie du dann auf der Bühne stehst und ob dir das auch als Ergebnis dann auch was taugt, ob dir das gefällt, ob du sagen kannst, hey, schau, ich habe eine coole Leistung gebracht, ich bin zwar nur Dritter geworden oder was auch immer, weil die anderen zwei waren einfach besser, kamen aus dem Nix, die haben wir nicht gekannt, haben irgendwo in so einem Keller-Gym trainiert und dann kamen sie plötzlich so wie Dorian Yates. Nee, aber und dann, wenn du halt nicht genügend Zeit hast, ist das einfach schade. Also ich denke, für die meisten Leute mindestens 4 Jahre und dann von einem Wettkampf zu Wettkampf ist es wieder ein bisschen einfacher zu sagen, finde ich. Weil je nachdem, wie du halt am Anfang trainiert hast, können es diesen 4 Jahren auch schnell mal 8 werden oder vielleicht 3. Je nachdem halt, was du machst. Ich denke, für die meisten Leute ist so 4-5 Jahre so ein guter Richtwert, plus minus so 4-6, können wir mal sagen. In gewissen Fällen vielleicht auch noch schon nach 2,5-3 Jahren, wenn du wirklich alles richtig machst, von Anfang gute Genetik hast, etc. Also ein bisschen unterschiedlich. Aber danach, denke ich, ist es halt so, wenn du jedes Jahr startest, sind die Gains wirklich sehr gering. Sehr gering. Weil du verlierst Muskelmasse für einen Wettkampf, auch wenn du es auf ein Minimum hältst, was ich denke, was ich inzwischen beim nächsten Wettkampf besser hinkriegen werde als beim letzten. Am letzten auch viel zu viel Muskelmasse verloren, auch wenn das Endergebnis dann wirklich gut war. Ist immer noch zu viel gewesen, zu viel Muskelmasse verpulvert. Dazu können wir auch noch kommen, zu Muskelmasse verbrennen in der Diät. Und dann kannst du wirklich sagen, jedes Jahr starten, weil du hast dann irgendwie, sagen wir, 12 Wochen richtige Diät und dann irgendwie noch mal irgendwie 8 Wochen Minicuts oder so, davor ein bisschen oder Maintenance-Phase oder so. Das ist mindestens so 5 Monate, denke ich, vor dem Wettkampf musst du beginnen, für den Wettkampf quasi dich vorzubereiten, nicht mehr in den produktiven, also Aufbau zu investieren. Klar, baust du vielleicht noch ein bisschen was auf in der Anfangsphase, maybe, aber unabhängig davon ist ein halbes Jahr knapp weg. Und dann brauchst du noch mindestens so 3 Monate, würde ich behaupten, nach dem Wettkampf, um wieder die Muskelmasse, die du verloren hast, zurückgewinnen und wieder auch auf ein Niveau zu kommen, wo du dich wohlfühlst, mental, körperlich, wieder im Training voll Gas geben kannst, wo du dich auch wieder quälen willst im Gym, wo du wirklich ins Training reingehst und denkst, komm, jetzt heute reiz ich die ganze Bude ab und hol mir die PRs, weil das hast du nach dem Wettkampf auch nicht unbedingt. Vielleicht in der Anfangsphase schon, aber dann irgendwie kommt wieder so eine komische Phase. Ein bisschen unterschiedlich, je nach Person zu Person wahrscheinlich, aber ja, anyway, der Punkt ist, du baust dann vielleicht noch effektiv 2-3 Monate auf. In 2-3 Monaten, was du aufbaust, kannst du dir ausrechnen, das sind vielleicht ein paar 100 Gramm und die zeigen sich auf der Bühne knapp. Ja. Und wenn du dann ein bisschen schlechter Diät hast, ein bisschen mehr Muskelmasse verlierst, sind die vielleicht sogar wieder weg. Also im Endeffekt ist es so ein wirklich, es ist schade eigentlich. Das kannst du machen, wenn du auf dem Peak bist, mit 35, sage ich, plus minus, und dann kannst du jedes Jahr starten, weil die Gains, die du machst, sind eh noch insignifikant und du bist auf dem Peak, was willst du noch mehr? Dann musst du das Zeug abholen. Aber dann denke ich so, mindestens 2 Jahre ergeben sich daraus für mich logischerweise. Weil 1 Jahr macht keinen Sinn, also mindestens 2 Jahre. Optimalerweise wahrscheinlich 3-4.
Genau, da wollte ich auch so ein bisschen drauf hinaus, weil für die meisten, genau, also es werden jetzt nicht alle Zuhörer irgendwie Wettkampferfahrung haben, aber die planen vielleicht schon so auf das hinaus. Und nachdem man natürlich irgendwie den ersten Wettkampf hat, genau, dass man sich das einfach mal vor Augen ruft, wie viele Phasen dazwischen fallen, in der man nicht netto sozusagen, Nettohypertrophie verzeichnen kann. Ist halt die Frage, wie man das dann gestaltet, da können wir dann gleich sozusagen drauf kommen. Genau, arbeitet man mit Minicuts, arbeitet man mit Maintenance-Phasen, arbeitet man mit Deloads, Krankheit, Verletzung, sind halt alles Faktoren, die in einen gewissen Prozentpunkt halt immer reinkommen. Und wenn du diese Zeit halt wirklich mal, selbst wenn du das beste Szenario hast, dass alles genauso klappt, wie du es dir für 2 oder 3 Jahre planst, dann musst du so viel Zeit abrechnen, dass von 3 Jahren dann halt, ja, ein halbes Jahr oder vielleicht ein Dreivierteljahr, keine Ahnung, jetzt überschlagen, halt schon wieder wegfallen. Und dann auf dem Zettel sind halt 2 Jahre schon für mich mittlerweile ein kurzer Zeitraum geworden, wenn man halt sehr, sehr lange vorausplant und das alles abzieht und sich das einfach mal auf den Zettel aufschreibt und guckt, okay, nächster Wettkampf in 3 Jahren an dem Datum und dann rechnest du alles zurück, dann ist halt viel, viel Zeit, die wegfällt. Und das ist halt das undankbare Natural Bodybuilding Sport.
Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, bei der IFBB ist das ein bisschen anders. Ich glaube, da kannst du relativ schnell nach dem Wettkampf wieder beste Gains machen. Ich denke, im Natural Bodybuilding ist halt anders. Ich glaube, du verlierst halt schon plus, minus, mindestens 3/4 Jahr, wenn du einen Wettkampf machst, in dem du nichts aufbaust. einfach damit beschäftigt bist, quasi runterzugehen oder wieder quasi hochzugehen, dich wohlzufühlen, Muskelmasse wieder zurückzugewinnen. Also das muss man einfach sich vor Augen halten. Habe auch mit mehreren Athleten schon geredet, mit Daniel zum Beispiel, mit Misha, und die finden alle auch, ein Wettkampf klaut dir plus minus ein Jahr an Gains.
Würde ich
ist einfach so, das zustimmen. Ist einfach investieren. Ja.
Also das sei gut gewählt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch, was du auch mal mit einberechnen musst, jetzt um auf das Thema Minicut und so zu kommen, nach dem Wettkampf bist du halt mental wirklich nicht mehr bereit für eine Diät, für eine längere Zeit. Du das erste Mal wirst du sowieso ein bisschen fett oder zumindest ja deutlich fetter, als du halt bist. Bei mir ist es meistens sogar so, dass ich dann auf einen höheren KFA komme nach dem Wettkampf, so ein, sagen wir, wenn ich den Zeitpunkt mal, so einen Stichtag ein Jahr nach dem Wettkampf sehe, habe ich meistens einen höheren Körperfettanteil, den ich sonst so in der Ende der Offseason hatte. Du bist in den vielen Fällen, kommt es ein bisschen zu einer Überkompensation, kommt auch die Person darauf an. Ich bin halt nicht der Typ mit dem Reverse Dieting, bei mir ging das einfach nicht. Ich habe einfach gemerkt, der schnellste Weg, um mich zu recoveren, ist einfach mal zu essen. Einfach ungeplant 5000, 6000 Kalorien jeden Tag über ein paar Wochen. Und einfach zu schauen, dass du nicht irgendwie, dass du einfach auf deinen Bauch hörst, wenn sich dein Bauch richtig scheiße anfühlt, dass du einfach aufhörst zu essen, auch wenn du noch nicht genug hast. Ist halt so die Post-Competition Abfuck, würde ich den mal nennen. Da kannst dann auch sicher, ich glaube, so circa ein Jahr, wenn du nicht gleich wieder einen Wettkampf machst, musst du einfach einberechnen, dass du dann nicht diätest. Mhm. Und dann bist du halt auf dem Körperfett, der halt nicht unbedingt optimal ist, der nicht gefällt oder nicht optimal ist für die nächste Wettkampfphase. Und was du dann machen kannst, ist entweder, dass du dann mehrere Minicuts einplanst, meiner Meinung nach, in denen du halt das Körperfett wieder ein bisschen insgesamt reduzierst, aber auch vor allem quasi die Körperfettzunahme, die du dann noch hast während dem Aufbau zusätzlich, noch kompensierst. Das heißt, du bist dann schon quasi, sagen wir jetzt Szenario, dass du schon ein bisschen dicker bist, als du eigentlich normalerweise möchtest am Ende der Offseason sein. Dann musst du einen Minicut machen, um das quasi ein bisschen wieder zu senken, den Körperfett. Dann baust du wieder auf, baust wieder mehr Körperfett auf, dann musst du wieder einen Minicut machen, Ich denke, so 2-3 Minicuts sind da sicher sinnvoll. Oder du machst es so, dass du eine längere Diätphase machst. Das ist inzwischen die Methode, zu der ich ganz klar tendiere, weil ich habe schon beides ausprobiert und das eine hat deutlich besser funktioniert bei mir als das andere. Ich bin halt der Meinung, dass halt ein Minicut, es kann beides Sinn machen. Es kommt auf die Person drauf an, die Situation, ganz klar. Aber ich denke mal so, den Vorteil, den ich sehe in einer längeren Diät, ist halt folgender. Bei einer längeren Diät hast du ein tieferes Defizit. Das heißt, tieferes Defizit in der Regel ist weniger belastend für dich. Es stresst dich weniger, es ist angenehmer, ein tieferes Defizit zu fahren. Auch wenn es für eine längere Zeit ist, ich denke, bei vielen Leuten ist auch ein tieferes für eine längere Zeit eventuell mental angenehmer. Für gewisse vielleicht nicht. Vielleicht gewisse denken sich, ja komm, ich mache jetzt 4 Wochen Hardcore und komme damit besser zurecht. Ich nicht. Ich komme besser damit zurecht, für ein tieferes Defizit für länger zu haben. Und der Nebeneffekt ist halt, bei einem Minicut habe ich zumindest, bei anderen habe ich jetzt gehört, dass es nicht so ist, bei Misha oder bei Daniel zum Beispiel, ich verliere halt im Minicut, wenn ich so ein Defizit habe von etwa 1000 Kalorien oder so, plus minus, verliere ich halt Leistung im Gym. Ich werde einfach nicht viel, aber ein bisschen schwächer werde ich. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich Muskelmasse verliere, jedes Mal. Mhm. Ich fühle mich dann einfach wieder ein bisschen so dünn, aber nicht im guten Sinne. Habe Training, Leistung verloren und bin dann trotzdem durch die Minicut-Dauer, der halt ja per Definition nicht so lang geht, auch nicht auf dem Körperfett, den ich eigentlich als Ausgangskörperfett haben will. Mhm. Ich gehe dann einen Kompromiss ein. Ich bin dann vielleicht bei so 12-13%, aber ja, du bist ja nicht wirklich ripped, sie ist nicht ripped aus, du bist zwar definiert, aber richtig ripped ist es nicht. Und dann von dort an musst du dann wieder in den Aufbau einsteigen. Und ich mache das meistens so, dass ich dann nicht noch eine Maintenance-Phase mache. Mhm. Einfach weil ich dann halt möglichst schnell wieder aufbauen möchte. Eigentlich, ich sehe die Minicards vor allem als Strategie an, quasi den Aufbau zu verlängern, quasi den Schaden in Form von Körperfett, den du aufgebaut hast, quasi rückgängig zu machen, um dir mehr Zeit zu erkaufen, wieder aufzubauen. Nun hat sich bei mir das aber immer so ausgewirkt, dass ich eben eine schlechtere Leistung hatte, mich auch nicht so gut gefühlt habe. Es war auch für mich relativ hart, ehrlich gesagt. Und dann, bis ich dann wieder mich im Training drin war, ging es mindestens einen Monat. Mindestens einen ganzen Meso ging es dann bei mir, bis ich mich wieder gut gefühlt habe, wieder die Leistung von vorhin hatte. Und in der Zeit habe ich dann aber wieder Fett aufgebaut. Also im Endeffekt kannst du dann von den, sagen wir, 2-3 Kilo, was du im Minicut verloren hast, kannst du wieder etwas ein halbes Kilo oder so wieder draufrechnen. Also ist insgesamt hast du noch weniger Fett verloren und hast wieder die gleiche Leistung. Also ich denke, die ganze, das ist einfach der Gedankengang, den ich hatte, dass ein Minicut bei mir zumindest eine längere Zeitdauer in Anspruch nimmt, als man einfach so denkt. Weil das Ziel ist auf einem Minicut, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das Ziel ist ja wirklich, dass du möglichst viel Zeit dir erkaufst, um aufzubauen. Also um Zeit zu sparen. Auch wenn du, sagen wir, 3 Jahre Fenster hast für den nächsten Wettkampf oder 2 von mir aus, möchtest du möglichst effizient sein und dort möglichst viel aufbauen in der Zeit. Und wenn du das halt mit den Minicuts machst, ich denke, vielmals geht vergessen, dass du dort viel mehr Zeit brauchst insgesamt, weil eben du hast nicht nur den Minicut an sich, du hast auch noch die Phase danach, wo du dich wieder erholen musst vom Minicut, weil der halt relativ hart war, die Leistung wieder quasi zurückgewinnen musst, falls du Leistung verloren hast, wie bei mir. Und insgesamt kommst du dann auf eine Zeitdauer, wo ich mich wirklich frage, ob sich das lohnt. Mhm. Weil wenn ich ein tiefes Defizit fahre, selbst in meinem Fortschrittslevel, ich mache da noch Fortschritte. Also krafttechnisch mache ich noch Fortschritte, wenn ich im tiefen Defizit bin. Mhm. Und tiefes Defizit, sagen wir jetzt mal von so 300 bis 500. Das ist für mich so ein tief bis moderates Defizit. Und verliere da auch keine Muskelmasse. Ich habe auch zum Teil noch, gerade jetzt wieder habe ich Fortschritte gemacht. Also der Umfang teils ist gleich geblieben. Quasi die Fettfalte am Bein ist kleiner geworden. Mein Gewicht sank um mehrere Kilogramm und mein Umfang vom Bein ist gleich groß geblieben. Oder minus 1-2 Millimeter, whatever. Und daraus schließe ich, dass ich, da muss ein bisschen was an Muskelmasse, musste aufgebaut worden sein in der Zeit. Weil wenn der Umfang nicht deutlich sinkt, aber alles andere deutlich sinkt, also ich rede wirklich von minus 5 Kilo Körpergewicht, minus die Hälfte der Fettfalte und das Bein ist fast gleich groß,
kann eigentlich nicht anders sein. Da, ja,
kann fast gar nicht anders sein. Und auch wenn es dann nur irgendwie 50 Gramm wären, so angenommen, sagen wir, ich habe falsch gemessen, whatever, dann hast du immer noch quasi das Fett verloren und noch was aufgebaut. Das heißt, du bist sogar immer noch im Plus, während du noch einen Minicut, wenn du Leistung verlierst und Muskelmasse wird im Minus bist, sogar muskeltechnisch gesagt. Und wenn du dann 2 Monate quasi, oder sagen wir, 2 Monate statt 1 Monat Minicut, machst 2 Monate eine Easy-Diät, hast quasi mit der halben Geschwindigkeit von einem Minicut, hast aber in der Zeit keinen Muskelmasseverlust, sondern vielleicht einen leichten Gewinn oder Erhalt zumindest, oder knappen Erhalt, bis auf plus minus null, dann bist du immer noch besser, weil du hast halt doppelt so lange gebraucht, aber insgesamt bist du an einem besseren Ausgangspunkt. Und dann kannst du schon sagen, okay, das ist wieder das Gleiche, dann hast du 2 Monate gebraucht für einen Minicut, also Minicut 1 Monat, 1 Monat davon Erholung, Muskelmasse wieder Aufbau, versus 2 Monate Cut, wo du keine Muskelmasse verloren hast und gleich viel Fett abgebaut hast. Also ich nehme lieber die Variante 2, auch wenn sie gleich viel Zeit kostet.
Und genau, wenn du mir jetzt sagst, ich verstehe genau, worauf du hinaus willst, dass wenn man sich das halt auf einen ganz, ganz langen Zeitraum sozusagen mal vor Augen ruft, dass sozusagen beides unter Umständen fast aufs Gleiche hinauskommen könnte. Mhm. Für dich die Variante, die du bevorzugst, wahrscheinlich auch viel, viel besser funktioniert, einfach von den Umständen. Und man muss sich halt vor Augen rufen, was will ich kurzfristig und was erreiche ich langfristig? Mit welcher Variante halt, ne? Wo habe ich netto das bessere Ergebnis? Und Minicuts sind ja, du hattest ja auch, glaube ich, zuletzt bei Instagram dazu 2-3 richtig gute Posts gemacht, wo du deine Gedanken sehr gut zusammengefasst hast. Das Thema Minicuts ist etwas, was aus meiner Sicht je öfter man das Ganze macht, während seiner gesamten Trainingskarriere, immer weiter an Effizienz oder an Impact verliert oder der Effekt wird immer kleiner. Ne? Also während du vielleicht nach 4 Monaten Massing, nach 4 Mesozyklen noch einen Minicut machen kannst, der vielleicht mit 3-4 Wochen abgehandelt ist, kannst du danach auch nur noch 3 Monate Massing machen, bis du wieder vom KFA dahin kommst, wo du nicht mehr gut agierst und dann brauchst du schon, weiß ich nicht, vielleicht 5-6 Wochen Minicut. Genau, und dann kommt halt der Zeitpunkt, wo du gar keinen Minicut vielleicht mehr machen kannst, weil es dann nicht mehr funktioniert. Du bist dann von deiner Settling Range so weit oben, dass du mit einem Minicut gar nicht mehr in die Range kommst, wo du danach was erkaufen kannst, sondern du bist immer noch, ja, höchstens, weiß ich nicht, 3 Wochen danach, da musst du halt wieder Minicutten und dann geht sich das halt nicht mehr aus. Ne? Und dann ist aus meiner Sicht auch immer irgendwann ein längerer Cut, so wie du ihn jetzt fährst, das Mittel der Wahl. Ne? Also man kann aus sicherlich auch beides, denke ich, machen, wenn man das langfristig plant und autoregulativ anpasst halt. Ne? Aber ja, also Minicuts ist ich finde, das ist so ein sexy Thema geworden, was aber keine Pflicht ist. Es ist halt überhaupt nicht essentiell fürs Natural Bodybuilding, Minicuts zu machen. Ne? Also das.
Und meines Wissens gibt es auch keine Studien, die gezeigt haben, dass ein Minicut wirklich Zeit spart. Also habe ich jetzt nicht gesehen. Also gibt es, glaube ich, gar nicht. Also niemand auf die Idee gekommen, vielleicht das zu testen, überhaupt, keine Ahnung. Oder ja. Aber ich denke dann so, das Minicut-Thema wurde einfach so ein bisschen gehypt, was ich auch halt da mitgezogen habe, beziehungsweise mitgemacht habe. Habe auch die Minicuts gemacht. Einfach irgendwann merken müssen, dass irgendwie, ich habe eben das Gefühl gehabt, dass die Minicuts nicht wirklich das bringen, wofür sie immer wieder angepriesen werden. Und ich denke, dass die Minicuts einfach zu unkritisch angewandt werden, dann auch viel zu hohe Defizite gefahren werden. Vor allem, wenn du nicht auf irgendwie 25% bist. Je nachdem ist halt vielleicht, wenn wir davon ausgehen, dass die Fat Transfer Rate, quasi das, was du überhaupt aus Fett beziehen kannst, an Energie pro Tag begrenzt ist. Wo jetzt die Grenze ist, ist ja, sagen wir, es gibt schon Zahlen dazu. Du hast, glaube ich, 70 Kilokalorien pro Kilogramm Körperfett. Aber sagen wir, das ist auch nur eine Studie. Das kann in mehreren Studien, würde es vielleicht noch ein bisschen feinjustiert werden, dieser Wert. Vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Aber sagen wir mal, das ist der Wert, oder? 70 Kilokalorien pro Kilogramm Körperfett, was du ins Defizit gehen kannst und noch aus Körperfett überhaupt bezogen werden kann an Energie. Weil sonst einfach die Energierate, die quasi aus Fett gezogen wird, einfach mechanistisch zu langsam wird, weil die Enzyme haben auch eine begrenzte Geschwindigkeit, die das Fett abbauen etc. Und das ist quasi nur das theoretisch maximal Mögliche, was das Fett, das muss nicht heißen, dass du wirklich dann auch alles aus Fett beziehst. Kann auch aus Muskelmasse dann kommen, je nachdem, oder aus Glykogen etc. Und wenn wir das mal ein bisschen ausrechnen, hast du halt schnell mal einen Körper, wenn du nicht so hoch bist mit dem Körperfett, schnell mal eine Zahl, sagen wir jetzt bis bei 100 Kilogramm, 10%. Größe egal. Also 10 Kilogramm Körperfett. Jetzt von da willst du runter. Okay, es ist 10%. Von da willst du in der Regel nicht mehr runtergehen. Aber also die meisten Leute wahrscheinlich werden da schon ihren unteren Punkt erreicht haben, wo sie dann wieder beginnen aufzubauen. Aber anyway, sagen wir dort, dann ist es 700 Kilokalorien. Und wenn du darüber gehst mit einem Tausender, die 300 Kilokalorien, die kommen dann wahrscheinlich nicht mehr aus Fett. Du verlierst gezwungenermaßen verlierst du dann Muskelmasse. Und auch wenn du am Anfang der Diät mit einem Tausender noch in diesem Bereich drin bist, in diesem Range, geht es ein paar Wochen, vor allem bei diesem hohen Defizit von 1000, geht es ein paar Wochen und du bist ziemlich schnell mal dann drüber. Also ich denke, du verlierst dann schon Muskelmasse, auch wenn du die Leistung hältst, einfach weil es schlicht nicht möglich ist, die Energie aus Muskelmasse zu beziehen. Es muss von irgendwoher kommen. Und ja, ich denke, ich will ja nicht irgendwie Panik stiften, dass man irgendwie schnell Muskelmasse verliert oder so, aber ich sage nur, dass ein hohes Defizit, man hat immer gesagt, ja, weißt du, wenn du leaner bist, musst du ein tieferes Defizit fahren. Und das würde eigentlich genau damit erklärt werden, dass wenn du leaner bist, hast du weniger Körperfett und deswegen kannst du weniger aus Fett beziehen. Das ist halt ganz einfach, macht absolut Sinn für mich, deckt sich auch absolut mit der Erfahrung, mache ich auch mit meinen Kunden so, wenn jemand mehr Körperfett hat, da gehe ich auch hart rein, verträgt die Person in der Regel auch viel besser, hat auch keine Kraft- und Muskelmasseverluste. Aber einfach, was ich damit sagen will, nehmt nicht ein Tausender Defizit pauschal, weil das alle so machen. ja klar geht es schnell, aber unter Umständen, wenn ihr zu lean seid oder zu leicht beziehungsweise zu klein seid von der Körpergröße her und deswegen weniger Körpergewicht, weniger Muskel, also weniger Kilogramm an Körperfett dann schlussendlich habt, dann verliert ihr einfach schnell Muskeln. Das ist einfach nicht das, was ihr wollt. Auch wenn es schnell runtergeht, ihr verliert Muskelmasse, ihr wollt nicht Muskelmasse verbrennen. Ich möchte einfach ein bisschen dazu die Leute anregen, nachzudenken, schau, was trifft auf mich zu, wie lean bin ich wirklich, bin ich lean, bin ich nicht so lean, wie hoch soll das Defizit werden, einfach so ein hohes Defizit pauschal zu wählen, das macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Mhm. Muss man wirklich anpassen an die Person, an die Körperkomposition, weil sonst läuft man einfach Gefahr, dass die Leistung, Muskelmasse dann sinkt, was absolut nicht das Ziel sein kann in einem Minicut, wo du dir Zeit erkaufen willst. Du willst nicht in einem Minicut Zeit erkaufen und gleichzeitig Fortschritte rückgängig machen, auch wenn es nur irgendwie 100, 200 Gramm sind. Ich meine, für 200 Gramm Muskelmasse in meinem Fortschrittslevel hast du da schon recht lang dafür. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich jetzt irgendwie, sagen wir, 2 Kilogramm Muskelmasse pro Jahr zulegen kann, was schon mal recht gut wäre, dann sind das so, ja, ein bisschen weniger als 200 Gramm pro Monat, wenn ich das richtig habe. Mhm. 2 Kilo durch 12, ja ungefähr. Irgendwie sogar noch 150 oder was auch immer. Und wenn du dann 150, 250 verlierst, dann einfach 2 Monate weg.
Das ist quasi Minicut, das Minicut-Leasing oder Muskel-Leasing. Mhm. Das macht keinen Sinn. Das ist alles nur vom Prozess dann geborgt. Aber finde ich sehr, sehr interessant, den Gedankengang oder auch diese Rechnung, die du da vorgelegt hast, machen sich die meisten wahrscheinlich keine Gedanken drüber. Und genau, dass diese magischen 1000 Kilokalorien Defizit irgendwie bei jedem Minicut das Mittel der Wahl sind, genau, hatte ich, glaube ich, bei dir auch kommentiert, dass das, klar, es muss halt am Individuum, am Gewicht und an der entsprechenden, am KAV angepasst sein und dann vom Zeitraum auch so gewählt sein, dass das halt minimiert wird, das Risiko halt. Ne? Und dann kann man es halt auch machen, aber nicht sagen so, okay, Minicut habe ich verstanden, ist zwar jetzt nur ein Aufbautool, aber 1000, bumm, und bis ich dann, weiß ich nicht, 3 bis 6 Wochen und dann wird das schon hinkommen und dann gehe ich wieder raus. Das kann halt schnell nach hinten losgehen. Ne? Also,
exakt. Weil das so haben es die meisten und auch ich gemacht so. Das ist einfach so, machen wir ein 1000er Defizit, wie lange etwa? Ja, so 2-3 Wochen. Da habe ich dann so ein paar Kilo runter, 2-3 Kilo runter, top, super. Ja, ist halt in der Regel nicht unbedingt das Optimum.
Nee. So, kommen wir vielleicht noch mal so ein bisschen aus den Diäten raus, während der Off-Season und gehen so ein bisschen mehr ins Training. Da wollte ich so ein bisschen quasi Rep-Ranges mal besprechen. Ich finde, das ist so ein Thema, was von den wenigsten so richtig betrachtet wird, wenn es allgemein ums Training geht und auch gerade um die Off-Season geht. Und ich habe das mal in so 3 Bereiche zusammengefasst. Also sagen wir mal so alles von 5 bis 10 Wiederholungen, was so low wäre, 10 bis 20 Wiederholungen, was vielleicht so im mittleren Bereich wäre und was hoch ist, ist halt 20 bis 30, vielleicht sogar plus, was schon richtig high ist. Hast du da irgendwelche Bereiche, die du irgendwie strategisch nutzt, die du gar nicht nutzt, die du, wo du irgendwelche Vorteile siehst?
Also was ich auf jeden Fall in der letzten Zeit sowieso gemacht habe oder gemerkt habe, dass ich die Rep-Ranges, habe ich früher, ich denke mal so, sieht er die Hypothese, dass es optimal wäre, gewisse Dinge zyklisch zu wechseln. Zum Beispiel auch die Frequenz des Trainings, Muskel häufig zu trainieren, eine Phase, wo man weniger häufig trainiert, etc. Um einfach auch von den verschiedenen Mechanismen auf dem Muskelaufbau zu profitieren, die Gelenke zu, also nicht immer das Gleiche zu machen, was halt dann auch Overuse-Injuries zur Folge haben kann, etc. Sagen wir, es wäre auch optimal, die Rep-Ranges zu cyclen, dass man quasi einen Cycle macht mit ein bisschen tieferen Kraft-Cycle, sage ich mal grob, so ein Hypertrophie-Cycle, wie man nennen will, ist auch egal, und dann so ein High-Rep, Metabolic Accumulation Phase, whatever, wie du es auch immer nennen willst. Sagen wir, es wäre optimal. Ich mache das trotzdem nicht, weil ich einfach gemerkt habe, wenn du zu oft den Training zu dynamisch wird, dann kannst du nicht mehr einschätzen, wo stehe ich, was habe ich gemacht, bin ich besser geworden. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Cycle machst, wo du Übung X, sagen wir Bankdrücken, machst du Bankdrücken mit 6 Reps, beim nächsten Cycle 12, beim übernächsten Cycle machst du 20. Das ist nicht so sinnvoll bei Bankdrücken, aber anyway, Das Ding ist halt, wie weißt du, dass du stärker geworden bist? Du weißt es erst nach dem vierten Cycle, wo du wieder auf 6 runtergehst, ob du dann wirklich Muskelmasse dazu gewonnen hast, beziehungsweise ob du dann in diesem Bereich auch stärker geworden bist. Und wenn du dann merkst, nach 4 Cycles, nach 4 Monaten grob, oder noch mehr teils, merkst, dass du dann nicht besser geworden bist, ja, dann hast du die letzten 4 Monate eigentlich, ja, relativ verschwendet. Und wenn du es erst nach 4 Monaten merkst, dann musst du wieder noch was ändern, wartest wieder 4 Monate, bis du überhaupt das überhaupt evaluieren kannst. Und dann merkst du, oh, ist immer noch nichts gegangen. Dann hast du 8 Monate einfach verpulvert. Und deswegen bin ich halt inzwischen immer mehr der Meinung, auch wenn es vielleicht rein in der Theorie weniger optimal ist, vielleicht auch schon, wissen die Rep-Ranges nicht so häufig zu wechseln. Das ist mal der eine Punkt zum Thema Rep-Ranges. Dann, ich sehe es halt auch so, dass gewisse Rep-Ranges bei gewissen Personen und Übungen mehr oder weniger Sinn machen können. Zum einen mal bei Personen, das ist leicht abgehandelt, gewisse Personen haben bei gewissen Rep-Ranges einfach mehr Muskelwachstum, wieso auch immer. Also ich denke, es gibt Leute, die haben halt in einem gewissen Bereich, es gibt ja Leute, die sagen, zum Beispiel mir war das so, die Waden habe ich trainiert im Bereich von 20, weil es immer geheißen hat, so 5x20 Waden, Pumpen, bla bla. Ja, hat mir nichts funktioniert, ist nichts gegangen. Ich habe das Volumen dann quasi insgesamt sogar reduziert vom Workload her und einfach schwer die Waden trainiert und dann sind sie gewachsen. Wieso auch immer, ich weiß nicht genau wieso. Auch die Intensität war gleich hoch, beides Mal war das praktisch Muskelversagen oder Muskelversagen. Ja, gewisse Dinge merkt man einfach, dass sie besser funktionieren. Das ist ein bisschen individuell. Würdest du mir da zustimmen? Das ist ein bisschen...
Definitiv. Ja. Es ist halt auch wieder von den Muskelfasertypen abhängig. Exakt, und das kann man zwar grob immer sagen, dass die meisten Menschen in der und der Muskelpartie eher schnell oder eher langsam zuckendere Muskelfasern haben, aber das heißt ja nicht, dass das für jeden Zuhörer auch so sein muss. Und da ist jetzt das Beispiel bei dir. Es kann halt auch sehr, sehr anders ausfallen. Ja, gebe ich dir definitiv recht.
Okay. Und ich denke auch, dass halt, was man nicht sagen kann, schau, ich mache bei 6 gar keine Gains und bei 20 mega Gains. Aber es kann einfach sein, dass du halt bei 6 wirklich ganz wenig machst, ganz wenige Fortschritte hast, Muskelwachstum technisch, und bei 20 halt wirklich deutliche. Und dann denke ich, würdest du wahrscheinlich besser daran tun, den höheren Bereich da auch zu wählen. Das ist mal das eine. Und das andere ist halt auch noch, dass gewisse Muskelgruppen, dass du quasi dann eben den interindividuellen Unterschied jetzt mal hast, eben von Person zu Person, und dann auch den intraindividuellen Unterschied quasi in der Person selber, verschiedene Muskelgruppen, die anders reagieren auf verschiedene Volumina. Und ganz abgesehen davon, eben wie du schon gesagt hast, wollte ich doch noch zuerst sagen, die Muskelfasertypen, die sind verschieden von Person zu Person. Man hat Zahlen, wo man sagen kann, grob, der Muskel ist bei den meisten Leuten etwa so und so im Verhältnis. Mehr Typ 2 Muskelfasern gleich eher schwereres Training, wahrscheinlich besser. Und eher Typ 1, wahrscheinlich eher höheren Bereich, grob gesagt. Und diese Muskelfaserverteilung, die verändert sich auch mit dem Training. Die ist nicht statisch, aber die ist schon mal genetisch auf, sagen wir, einem Grundniveau. Sagen wir, das ist die Verteilung ist 50-50, mit dem Training kannst du sie vielleicht auf 65-45, also was weiß ich, bringen, aber du wirst nie quasi von einem 50-50 auf einen 80-20 wahrscheinlich kommen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ja. Also einfach um zu sagen, das kann sich auch über die Trainingskarriere ein bisschen verändern mit dem Training. Wenn ihr mehr schwer trainiert, werdet ihr wahrscheinlich mehr Typ 2 Konversion auch haben und umgekehrt, grob. Ich denke aber, viele Übungen limitieren dich generell in der Rep-Range, weil du, weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber ich habe letztens mir mal Gedanken gemacht, was macht eine gute Übung für Hypertrophie-Training überhaupt aus? Und da habe ich einfach mir so sagen müssen, dass du darfst nicht limitiert werden durch den kardiovaskulären Faktor, also wenn du einfach kaum mehr Luft kriegst und deine Lungen einfach brennen wie Sau, und du deswegen den Satz beenden musst, ist es wahrscheinlich nicht optimal, weil du jetzt mit dem Muskel reizen und nicht dein kardiovaskuläres System trainieren beim Krafttraining oder beim Gewichtstraining. Ja. Und was auch noch der Punkt ist, was auch nicht der limitierende Faktor sein darf, meiner Meinung nach, oder ein bisschen spezifischer noch, der Schmerz. Es gibt Übungen, die sind übermäßig schmerzhaft, finde ich, eben aufgrund auch von so kardiovaskulären Sachen, keine Ahnung, irgendwie gewisse Übungen auf High Reps zu machen, schmerzt einfach so sehr, dass du einfach wegen dem Schmerz früher aufhörst, also aufhören würdest. Und das ist auch für mich suboptimal. Und noch der letzte, fast wichtigste Punkt, denke ich, dass du Übungen so wählst, dass der Muskel, den du damit stimulieren möchtest, auch der limitierende Faktor ist. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, du machst Squats und bei dir hört einfach irgendwann der Rückenstrecker und die Glutes geben auf, du musst deswegen den Satz beenden, angenommen, oder auch wenn du jetzt nicht auf Muskelversagen trainierst, also die geben halt zuerst auf und die nimmst du als dann als maßgebend dafür, wie viel Reps du schaffst und so. Und kann sein, dass deine Quads überhaupt nicht ausgereizt sind. Und dann so eine Übung dann für die Quads zu machen, macht für mich dann keinen Sinn. Und das ist halt individuell, was du für Hebel hast. Wenn du lange Oberschenkel hast, musst du dich weiter nach vorne beugen bei den Squats in der Regel, um einfach den Schwerpunkt nach vorne zu schieben, damit du nicht hinten rausfällst. Und dementsprechend wirst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Rückenstrecker und ein bisschen mehr Glutes haben, weniger Quads. Und dann kann es halt sein, dass deine Quads nicht mehr der limitierende Faktor sind. So, das sind so für mich die Kriterien. Und wenn du das dann integrierst, dann siehst du, dass du Compound Movements in der Regel einfach nicht High Rep machen willst. Weil bei den Compound Movements, da brauchst du so viel Sauerstoff, produziert so viel Protonen, Laktat, dass du einfach auch deine Atmung, dein kardiovaskuläres System so belastet wird, dass du einfach irgendwann aufhören musst und einfach nicht mehr richtig atmen kannst. Mhm. So, keine Ahnung, Squats auf 30 Reps. Keine Ahnung, ich habe gesehen, Doc Miller macht so Trainings, wo er auch irgendwie Squats, so Pendulum-Squats, irgendwie 50 Reps macht. Ich weiß nicht, wie er das macht. Also,
Pferdelunge.
Das ist so, das für mich, ja, ist für mich nicht nachvollziehbar, aber von so Individuen mal abgesehen, ich finde einfach, Übungen, Compound-Movements kannst du in der Regel nicht auf hohe Reps machen. Macht einfach in der Regel keinen Sinn, weil dann nicht mehr der Muskel der limitierende Faktor ist. So, und umgekehrt, denke ich, machen tiefe Reps zum Teil einfach keinen Sinn, weil halt die Verletzungsgefahr zu groß ist bei gewissen Übungen. So Kurzhantel, Bankdrücken oder so auf 4 Reps. Ich meine, kann man schon machen. Einfach das Risiko, sich zu verletzen, ist halt größer bei dieser Übung zum Beispiel. Deswegen würde ich die jetzt nicht auf diese Rap-Zahl machen. Oder einfach Übungen. Bei mir ist zum Beispiel auch so, beim Rücken habe ich jetzt mal ausprobiert, auf so 15 Reps, 20 Reps zu trainieren, ich spüre einfach gar nichts mehr im Rücken. Ich spüre nur noch meine Unterarme, die brennen, mein Bizeps brennt und im Rücken spüre ich nichts. Habe keinen Pump, habe keinen Muskelkater danach. Ich habe irgendwie das Gefühl, einfach, keine Ahnung wieso, diese High Reps beim Rücken taugen mir einfach nicht. Und wenn ich eine tiefere Rep-Zahl nehme, so 10, 8 oder 12 schon knapp, dann spüre ich meinen Rücken ultimativ gut, kann den gut anspüren, habe Muskelkater, alles super. Und ich denke, das muss man dann auch noch mit einbeziehen. Also solche Faktoren, eben kardiovaskulär, wenn es sich da begrenzt, ist es nicht sinnvoll, eine hohe Rep-Zahl zu machen. Tiefe Rep-Zahlen machen keinen Sinn bei Übungen, die gefährlich sind, generell. Und auch, was du auch noch mit bedenken musst, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, es macht Sinn, höhere Rep-Zahlen mit einer höheren relativen Intensität zu machen. Also ich finde jetzt zum Beispiel, wenn du mir sagst, 25 Reps mache ich auf einer RPE-7, ist wahrscheinlich nicht so produktiv, ehrlich gesagt, weil gerade höhere Rep-Zahlen funktionieren ja dahingehend, dass der Muskel ermüdet wird und deswegen dann auch die größeren motorischen Einheiten rekrutieren muss, um dann auch das Gewicht zu bewegen. Das heißt, höhere Rep-Zahlen, so grob eine Faustregel, musst du einfach eher gegen Muskelversagen machen oder auch Muskelversagen. Während du tiefere Reps kannst du, die brauchen schon von Anfang an die größten motorischen Einheiten, einfach das Gewicht überhaupt bewegen zu können. Da kannst du mit einer höheren, mit einer tieferen RPE oder mit einer höheren RIR, wie auch immer, welches System du verwendest, trainieren. Und dementsprechend musst du es auch dahingehend anpassen. Also Übungen, die du nicht auf Muskelversagen machen willst, würde ich auch nicht auf hohe Rep-Zahlen dann trainieren.
Definitiv.
Zum Beispiel eine Übung wie Squats, die dich so stark ermüden, wenn du es auf Muskelversagen machst, würde ich halt eher an eine Rep-Range wählen, wo du eh nicht auf Muskelversagen gehen musst, um wirklich einen effektiven Reiz zu setzen. Ja, und dann hast du halt verschiedene Kriterien, eben halt kardiovaskulär, limitiert sich das da, ist es gefährlich, möchtest du es auf Muskelversagen machen, macht es bei dieser Übung Sinn? Wenn ja, dann geh höher oder sonst nicht. Und der vierte Punkt wäre dann, noch eben halt so individuelle Unterschiede. Spürst du den Muskel noch bei den höheren Zahlen oder einfach gar nicht? Wie ist das Muskelgefühl, mein Muscle Connection? Kannst du den Muskel gut ansteuern oder übernehmen zum Teil, wenn das Gewicht zu hoch ist oder auch zu tief ist, übernimmst du dann einfach andere Muskeln, die halt eher stabilisatorisch tätig sind. Je nachdem halt habe ich das Gefühl, zum Beispiel bei den Squats können wir eigentlich ein gutes Beispiel nehmen, dass halt, wenn das Gewicht tief ist, die Rep Range eher tief ist, dann wirst du wahrscheinlich weniger Probleme mit dem Rückenstrecker haben, denke ich, als bei hohen Reps. Weil bei hohen Reps, der Rückenstrecker ermüdet in der Regel schneller als andere Muskeln, weil eine isometrische Kontraktion hast du dann. Und isometrische Kontraktionen sind meines Wissens ermüdender als dynamische Kontraktionen.
Ja, ich würde halt auch sagen, dass das Allerwichtigste, was du auch gleich gesagt hast, ist, dass man, also das würde ich so als erstes mir in den Fokus rücken, tatsächlich genau, dass der Zielmuskel der limitierende Faktor immer sein sollte. Ja. Im besten Falle. Die erste Priorität ist, dass man sich darauf fokussiert. Und diese höheren Rep-Ranges, das ist so aus meiner Erfahrung heraus, aus meiner eigenen, ich habe im letzten Jahr erst überhaupt damit Erfahrung gemacht und auch mit Klienten, funktionieren nur bei Übungen, bei der du nicht viel exzentrische Arbeit hast. Weil wenn du zu viel exzentrische Arbeit zusammenkommt über, sagen wir mal, 15 Wiederholungen, genau, dann passiert halt genau das, wie bei dir bei den Rückenübungen vielleicht, dass der Unterarm zumacht und dass einfach zu viel Halte- und Bremsarbeit geleistet werden muss und man sich nicht mehr auf die richtige Kontraktion konzentrieren kann. Und dann ist man halt irgendwann raus. Und also Higher Reps ist ja auch ein relativ aus meiner Sicht neuere Sache, die so ein bisschen Einzug gefunden hat. Ich würde mal sagen, so vor 2 Jahren hat das kaum jemand gemacht.
Ja, stimmt.
Genau, und das ist auch so der Fallstrick. Das andere, was du auch noch gesagt hattest, genau, dass man eigentlich nur mit sehr, sehr hohen relativen Intensitäten dort überhaupt arbeiten kann, weil du es gar nicht mehr messbar machen kannst. Ne?
Ja,
exakt. Habe ich auch extrem die Erfahrung gemacht. Ich habe sogar mit der Beinpresse probiert, 20 bis 30 Reps. A, Herzkreislauf des Grounds. B, keine Ahnung, was 2 Reps in Reserve sind, wenn ich halt 3 tiefe Atemzüge nehme, dann mache ich noch 2 Reps und dann warte ich noch mal 3 tiefe Atemzüge und dann mache ich noch mal 4 Reps, weil ich einfach noch mal mich voll sag, ey, du trainierst nicht hart genug. Weißt du, kennst du das? Und so, eigentlich kann ich noch, bin nicht hart genug, ich muss noch mal. Und dann machst du irgendwann 50 und bist halt am Ende halt.
Ja. Und an einem Tag, in dem du dich wirklich ein bisschen mehr quälen kannst, weil du sonst irgendwie einfach entspannt bist und alles gut ist, an gewissen Tagen, wo du gestresst bist und viel arbeiten musstest, anders auf anderen Bereichen, habe ich dann nicht mehr nicht mehr die Fähigkeit, mich wirklich danach im Training noch effektiv zu quälen. Und dann machst du halt bei so einem Tag, machst du dann statt 25 Reps, machst du halt nur 20. Und das ist schon noch ein großer Unterschied. Also, und ganz im Ernst, also ich finde, alles, was deutlich über 20 geht, als gegen 30, also ich persönlich weiß nicht, also von meiner Erfahrung her, ich weiß nicht, wie sinnvoll das wirklich dann noch ist, so 30 für Bodybuilding, weil zum Teil ist es dann einfach schon so schmerzhaft, dass für was willst du dir die Schmerzen zumuten, wenn du mit weniger Schmerzen das auch machen könntest, auch der Schmerz. Du gewöhnst dich schon ein bisschen dran mit der Zeit, es tut nicht mehr so weh oder du kannst ein bisschen besser mit dem Schmerz umgehen. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit quasi die schmerzhafteste Variante wählst, um die Muskeln aufzubauen, über die lange Sicht tut es dir keinen Gefallen, denke ich damit. Also ich denke, auch der Schmerz, wenn du sagst, die Beinpresse, das tut irgendwann so weh und ist einfach nur noch, wenn du dann noch mehr durchbeißt, schaffst du noch 5 Reps mehr, aber nicht, weil du und die 5 Reps, die du von weniger schaffst an einem anderen Tag, die schaffst du nicht, weil du den Muskel das nicht könntest, sondern einfach, weil du nicht mehr mental kannst. Mhm. Und ich finde, das ist auch für mich ein Nachteil. Deswegen denke ich, ist so wie die Übung eigentlich gibt hauptsächlich eigentlich vor, welche Rep-Ranges dort sinnvoll sind, meiner Meinung nach. Also Compound-Movements machen selten Sinn auf eine höhere Rep-Zahl. Isolationsübungen eher schon. Auch muskelgruppentechnisch macht es halt bei gewissen Muskelgruppen mehr Sinn. Ich denke halt, und wenn man das auch an die Übung koppelt, könnte man meiner Meinung nach schon sagen, dass quasi die Übung gibt quasi den sinnvollen Rap-Range vor. Ja. Und danach sind es noch Einflussfaktoren wie eben Personal Preference, machst du die Übung halt lieber in höheren Rap-Range, etc. etc. Ich denke, das sind so die limitierenden Faktoren. Ich denke, dass die, man kann schon sagen, zwischen 33 Raps oder 35 Raps macht alles gleich viel Sinn, laut Studien, dies, das, bla bla. Aber in der Praxis sehe ich das absolut nicht so. Ich denke, da gibt es ganz klare Tendenzen. Gewisse Übungen machen einfach keinen Sinn mit höheren Rap-Zahlen. Ja. Ja.
Und da,
oder umgekehrt.
Genau, da müssen wir halt weiterhin abwarten, was die Mechanismen am Ende des Tages halt, welcher Effektgröße halt wirklich sind. Und es ist halt immer noch alles sehr, sehr ungewiss. Von daher, das ist ja auch der Grund, warum überhaupt diese Rap-Ranges aufgekommen sind, weil sie ja produktiv sein können, zu einem gewissen Grad, zu welchem Grad können wir halt überhaupt nicht einschätzen.
Ja.
Und dann finde ich es halt auch gut, dass du sagst, okay, lohnt sich dieser Schmerz und lohnt sich halt auch dieses Mentale. Also ich finde bei höheren Rap-Ranges, und das ist auch so das Feedback von ganz vielen Klienten von mir, dass sie halt sagen, sie trainieren halt lieber Sechser Squats mit absoluter Intensität des Grounds als 30 Wiederholungen Beinpress. Das ist für die viel schlimmer. Die sitzen zwischen den Sätzen da und brauchen 5 Minuten, um sich mental wieder klarzukriegen, zu sagen, okay, ich mach den jetzt. Ich hau jetzt den dritten Satz mit 27 Reps raus und danach bist du halt mental so kaputt, dass du sagst, okay, danach kann ich jetzt auch keine Isolations-Schulterübungen mehr machen, weil dann mache ich halt Wischiwassi. Ich bin halt komplett am Ende halt so. Das ist so eine Sache, wenn ihr das merkt, dass euch das so mental kaputt macht, dann nimmt es halt gesamt an Effizienz fürs gesamte Training weg und dann kann es halt auch auf den Zettel irgendwie die 10% bringen, aber auf kurz oder lang halt auch nicht unbedingt halt, ne?
So. Genau, ganz genau.
Und da würde ich dann so zum Abschlussthema kommen, nämlich, weil das passt dann, glaube ich, ganz gut zu den High Reps, zu dem Thema, wie kann ich denn überhaupt Indikatoren finden, die so mein Training halt über halt die Produktivität messbar machen halt, ne? Und da kommen ja halt viele, ist der Pump irgendwie ein relevanter Faktor, ist Muskelkater ein wichtiger Faktor?
Religiöser Faktor.
Das ist ein religiöser Faktor, der Pump auf jeden Fall, der ist religiös.
Ja,
hast du da so bestimmte Faktoren, die du im Auge behältst?
Ja, habe ich. Auch den Muskelkater. Aber mehr auch aus der Sicht, nicht mal, es ist nicht klar, meiner Meinung nach derzeit, ob der Muskelkater wirklich ein Indikator ist. Also, man hat ja schon gezeigt, dass Muskelkater per se nicht ein Indikator ist für produktives Training. Denke ich, das hat man schon zeigen können, dass nicht der Muskelkater, je mehr Muskelkater, desto besser. Oder überhaupt Muskelkater ist unbedingt nötig oder so. Aber ich denke, der Muskelkater ist korreliert hat zu einem gewissen Grad mit dem Muskelschaden. Und wenn du halt Muskelkater hast, ist deine Leistung für eine längere Zeit halt eingeschränkt. Also es verlängert halt die Zeit, bis du den Muskel wieder trainieren kannst, damit du halt wieder auf einem gewissen Ausgangslevel von der Leistung bist. Also ich denke, auf dem Muskelkater drüber trainieren kann man mal machen, aber wenn man das die ganze Zeit macht, denke ich, ist es nicht sinnvoll, weil der Muskelkater limitiert die Leistung einfach zu einem gewissen Grad. Deswegen denke ich, es sollte schon das Ziel sein, dass man nicht möglichst viel Muskelkater hat, weil sonst trainiert man einen Muskel einmal in der Woche. Wenn man einmal in der Woche halt trainiert, dann gewöhnt man sich auch nicht wirklich dran. Dann hat man für den Rest vom Leben Muskelkater einmal in der Woche für fast eine ganze Woche. Ich denke, deswegen macht es Sinn, dass man ein bisschen Muskelkater hat, aus folgenden Gründen. Einfach weil ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass das ein Indikator ist, dass man den Muskel halt gereizt hat, beziehungsweise eine ungewöhnliche Belastung halt hatte. Deswegen ein bisschen Muskelkater, denke ich, ist schon ein Indikator dafür, dass man was Gutes getan hat, würde ich mal behaupten. Aber das ist rein meine Vermutung, meine Meinung. Das ist nicht irgendwie etwas, was ich irgendwie gut belegen könnte. Und zum anderen denke ich auch, der Muskelkater kann auch gut sein, dahingehend, dass du siehst, welche Muskeln haben Muskelkater. Habe ich überhaupt die Muskeln, die ich trainiert habe, habe ich überhaupt Muskelkater oder habe ich irgendwo Muskelkater? Habe ich im Unterarm Muskelkater statt im Rücken? Dann vielleicht hat das gewisse Implikationen, das Training zu verändern. Vielleicht solltest du dann Straps benutzen und zum Beispiel oder irgendwie eben nicht so hohe Reps machen, weil der Unterarm früher aufgeben etc. etc. Ich denke, Muskelkater ist nicht schlecht. Beim Pump bin ich mir ein bisschen weniger sicher, ehrlich gesagt. ich denke, der Pump ist auch wieder, hat auch die Funktion halt dahingehend, dass du siehst, welcher Muskel arbeitet. Wenn du Bankdrücken machst, nichts in der Brust, gar keinen Pump in der Brust hast, aber Trizeps und vor der Schulter platzen schier, dann ist es wahrscheinlich nicht die beste Übung für dich, für die Brust. Also vielleicht sollst du, wenn du die Brust aufbauen willst, nicht Bankdrücken nehmen. Also dahingehend finde ich den Pump schon noch ein Indikator für produktives Training im Sinne von welche Übung, für welche Muskel. Der Pump an sich führt ja die Mechanismen, die zum Pump führen oder die Mechanismen des Pumps führen ja auch, haben mit Hypertrophie schon was zu tun. Also auf jeden Fall. Nur schon über den Metabolic Waste Pathway etc. Das ist schon, der Pump ist eigentlich schon anabol. Ich denke, der Pump ist nicht wertlos. Auch wenn sich da ja halt die wissenschaftlichen Studien noch nicht ganz in einer Reihe befinden, denke ich, gleiche Aussagen tätigen. Ich denke, Pump hat schon was zu tun mit Muskelaufbau, kausal. Aber den Pump würde ich jetzt eher als untergeordneten Faktor nehmen für einen Indikator. Indikator wäre für mich eben insgesamt natürlich, ob du Progress hast, logischerweise, ob du ein bisschen Muskelkater hast, dann eben kannst du den Pump nehmen noch, treffe ich einen richtigen Muskel. Und was ich aber auch noch interessant finde, zum Teil, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, hast du doch so ein Gefühl, es fühlt sich an, als wäre der Muskel so ein bisschen verrissen, so ein komisches Gefühl. Mhm. Vor allem halt eher bei so mittelschweren Raps, Rap-Ranges hast du das oft, dass du dann den Muskel so, ja, es fühlt sich so verrissen an, keine Ahnung, ob du das auch kennst. Mhm. Einfach so ein Gefühl, dass...
Verrissen, meinst sagen, du so ein bisschen so schwer, müde und gut durchblutet, schwer, müde, so, ja, also ich könnte mir ungefähr
umschreiben, was
du meinst, ungefähr.
Ich kann es aber nicht mal so gut beschreiben, also verrissen, so fühlt sich's an, als wäre irgendwie das Verrissen in meinem Muskel drin, aber nicht irgendwie im Ansatz, einfach so der ganze, im Muskel drin, als hätte ich einfach, oder vereinfacht gesagt, wahrscheinlich ist es besser für die meisten, wenn du einfach denkst, wenn du noch ein dringendes Gefühl hast, den Muskel spürst, wirklich das Gefühl hast, du hast wirklich etwas getan, der Muskel hat gearbeitet, wenn du es wirklich spürst, einfach so eben, wie du es, vielleicht du ein bisschen mehr an der Ermüdung, ist der Muskel schwer oder so, ich bin vielleicht mehr an so komischen Sensations of verrissen sein, oder wie auch immer du es nennen willst, einfach, du spürst irgendwas im Muskel, wenn du halt danach der Muskel eine Stunde nach dem Training sich anfühlt, als hättest du ihn nie trainiert und es wäre der Top-Fit und ja, das vielleicht auch noch, ja. Aber dann, ja, schlussendlich.
Genau,
Also schlussendlich, das finde ich gute Indikatoren, die halt kurzfristig helfen, das einzuteilen, aber schlussendlich ist langfristig eigentlich natürlich wichtiger, wenn du halt siehst, dass gewisse Muskelgruppen bei mir, die haben nie Muskelkater und wachsen trotzdem. Und gewisse Muskelgruppen, die haben immer Muskelkater und wachsen so. Also
würde ich halt auch eben sagen,
weil ich immer Muskelkater habe, wachsen sie nur so.
Genau.
Könnte das auch sein.
Das war halt auch zuletzt, da war ich in einem anderen Podcast und habe ich halt gesagt, so, ich sehe Muskelkater nicht als grundsätzlichen Indikator für gute Hypertrophie, sondern für ein bestimmtes Zeitfenster. Genau wie der Pump vielleicht Intra-Session ein guter Indikator ist, der Muskelkater vielleicht von Mikrozyklus oder Start eines Mesozyklus, Mikro 1 zu Mikro 2 vielleicht noch ein guter Indikator ist, muss er halt nicht von Meso zu Meso ein guter Indikator für Hypertrophie sein. Und da finde ich es halt sehr interessant, dass du das auch so berichtest und sagst, okay, ich habe halt Muskelpartien, da habe ich so gut wie nie mehr Muskelkater, aber die wachsen halt trotzdem so. Und das ist halt auch so eine Erfahrung, die ich auch die letzten Jahre gemacht habe und auch mit Klienten gemacht habe. Und interessant zu hören, definitiv.
Ja, ich denke, es kommt von Person zu Person drauf an, von Muskel zu Muskel. Wenn du halt einen Muskel hast, der hat nie Muskelkater, ist halt schwierig zu sagen, den Muskelkater kannst du dann nicht brauchen, weil du hast praktisch nie Muskelkater. Und wenn er so trotzdem wächst, hast du auch keinen Grund, dort einen Indikator zu nehmen dann von dem her. Aber wenn du halt Muskeln hast, die halt schnell Muskelkater haben, dann würde ich aber sagen, dass ein leichter Muskelkater wahrscheinlich optimal ist, weil er halt dir erlaubt zu sehen, dass du den Muskel gereizt hast, aber trotzdem nicht ewig brauchst, bis du wieder trainieren kannst.
Cool.
Ja, so bottom line.
Sehr, sehr cool. Janis, vielen Dank für deine Gedanken und dass du die mit uns geteilt hast.
Danke
dir. Gib doch noch mal kurz so ein Feedback. Wann sehen wir dich das nächste Mal auf der Bodybuilding-Bühne? Hast du Plan?
Provisorisch ist jetzt mal 2021 geplant.
Cool.
Das heißt, dass ich noch ein Jahr ein bisschen mehr noch da im Aufbau verbringen kann. Beziehungsweise ich bin jetzt bald meine längere Diätphase und kann dann einen tiefen KFV schön langsam, Betonung auf langsam, aufbauen. Ich sage, wie das Fett dann wieder draufkommt, ist auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir noch erwähnen sollten, wenn wir vorher da darüber geredet haben, auch noch kurz am Rande. Baut nicht zu schnell auf, weil sonst ist die ganze Diätdiskussion sowieso hinfällig. Ja. Genau, dann ja, nächstes 2021, wenn das alles so klappt, meist noch nicht, zwei Jahren, kann noch viel passieren dazwischen, wäre das Ziel, schon ein paar Pro-Wettkämpfe zu machen, ja.
Nice, genau. Sehr cool.
Mein Debüt zu geben, quasi.
Da haben wir ja ähnliche Pläne. Ich will auch 2021 nochmal
angreifen. Nochmal angreifen, ja.
Weil ich bin ja jetzt in meiner Peak, wenn man sagt, ich bin jetzt 37, aber ich habe halt auch erst mit 25 angefangen, leider, mit dem Sport.
Vielleicht ist dann viel später.
Ist leicht verschoben nach hinten halt, ne?
Wahrscheinlich schon, ja.
Wollen wir es hoffen. Janis, wenn die Leute noch mehr Content von dir sehen und hören wollen, wo finden sie dich sonst noch so im Internet?
Eigentlich hauptsächlich auf Instagram, @ykarrer. Das ist eigentlich meine Hauptquelle, wo ich am aktivsten bin. In der letzten Zeit nicht so aktiv, aber ich versuche, wenn ich wenigstens was poste, dass es dann informativ ist, gebe mir da auch immer sehr viel Mühe, versuche quasi die fehlende Frequenz und das fehlende Volumen, wenn man so will, von den Posts durch die qualitative Arbeit und Intensität ein bisschen zu kompensieren. Eigentlich dort. Sonst Facebook poste ich nichts anderes als auf Instagram und YouTube-Channel habe ich keinen. Kann sein, dass ich ab und zu mal irgendwo erscheine, wie bei dir zum Beispiel, jetzt im Podcast auf YouTube. Eventuell wieder mal bei Mischa, habe jetzt da nichts geplant oder so. Ja, hasse ich Instagram, dort werdet ihr eigentlich alles sehen. Ja.
Werdet ihr alles in den Shownotes, bei YouTube in der Beschreibung, wo auch immer, Spotify, wo ihr das gerade hört, findet ihr den Instagram-Handle und dann schaut vorbei. Kann ich dir definitiv zurückgeben, dass du das sehr, sehr gut kompensierst über die Qualität, von daher. Danke. Sei es dir verziehen, die Frequenz, aber die Leute freuen sich sicherlich trotzdem über eine höhere Frequenz. Ja, ich danke dir nochmal, Coolen, für deine Appearance once again und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern, die bis hierhin alles sich gegönnt haben und sagt ciao. Bis zum nächsten Podcast. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Danke sehr.